Heute Nacht hatte ich einen Traum. In diesem Traum war ich Gott ganz, ganz nah. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art Träume kennt. Ich liebe diese Art Träume. Und er hat auch keinen Zusammenhang, zumindest habe ich keinen rausgefunden, zu dem, was gestern war. Sondern in diesem Traum war ich eine Stunde lang in der Gegenwart Gottes. In einer Veranstaltung wie dieser, in einem Gottesdienst, eine Stunde lang. Ich war wie ohnmächtig und kam dann erst wieder so zu mir. Und doch wusste ich, ich war nicht ohnmächtig, ich war nicht passiv, ich war einfach nur, die Bibel sagt das, in der Wolke. Die Wolke der Herrlichkeit. Ein reales Phänomen, was Christen zu allen Zeiten immer wieder erlebt haben. Manchmal in großen Veranstaltungen, wo auf einmal so eine Wolke wirklich da war, sichtbar und Leute mit hineinnahm in etwas, was sehr übernatürlich ist und dementsprechend auch schwer zu beschreiben ist. Ich war noch nie in dieser sichtbaren Wolke, aber ich freue mich immer, wenn Gott mich in irgendeiner Weise hineinnimmt. Und ich sage das, weil ich glaube, dass der eine oder andere, vielleicht mehrere hier heute so etwas erleben werden. Vielleicht hat es schon begonnen, vielleicht fängt es jetzt an, dass Gott dich hineinnimmt in etwas, was mehr ist als ein guter Vortrag oder ein netter Gottesdienst, sondern wo Gott dich hineinnimmt in eine tiefere Ebene von sich selbst. Matthias sagte, ich predige über Pfingsten, das stimmt. Nur wenn du über Pfingsten was sagen sollst, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst zu Pfingsten wundervoll über die Geistesgaben Gottes sprechen. Du kannst über die Zungenrede sprechen und im Verlauf der Geschichte aufzeigen, wie dieses Phänomen der Geistestaufe in allen Jahrhunderten präsent war. Du kannst über die Waffenrüstung, über die geistliche Waffenrüstung reden, die sehr aktiv mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Du kannst über den Heiligen Geist als Tröster sprechen, der er ist vom Neuen Testament, von der Beschreibung von Jesus selbst aus. Du kannst über die Frucht des Geistes sprechen. Ihr merkt, es gibt so viele Ebenen und ich habe über alle schon mehrfach gesprochen. Heute habe ich es auf dem Herzen, das von einer ganz anderen Seite anzugehen. Ich möchte heute über Terraforming sprechen. Terraforming. Gott ist ein Terraformer. Ich gebe zu, der Begriff ist ein theoretischer Begriff, weil, soweit ich weiß, ist noch niemand mit diesem Titel ausgestattet worden, der lebt hier auf diesem Planeten, weil Terraforming kommt eher aus der Science Fiction und durchaus auch aus der Science, also aus der Wissenschaft heraus, wo Leute sich Gedanken machen, was müsste denn passieren, damit Terraforming möglich ist. Wikipedia definiert es so. Terraforming entlehnt aus dem lateinischen terra und lateinisch-englischem forming für die Umbildung zur Ersatzerde oder kurz Erdumbildung. Ist die Umformung von anderen Planeten in bewohnbare erdähnliche Himmelskörper mittels zukünftiger Technik. Planeten oder Monde sollen so umgestaltet werden, dass darauf menschliches Leben mit geringem oder ohne zusätzlichen technischen Aufwand möglich wird. So, aus Star Trek kennen wir das, aus anderen Science-Fiction-Serien, da gibt es diesen Begriff und da gibt es da ganze Theorien drüber. Ein Terraformer ist also jemand, der an Orten Leben ermöglicht, an denen es noch keines gibt oder an denen es keines möglich ist. Hierzu muss er die Ausgangsbedingungen verändern, damit Leben entstehen kann. Das hat besonders mit der richtigen Zusammensetzung von Licht, von Temperatur, von Sauerstoff und Wasser sowie der Auslegung der Atmosphäre des Planeten zu tun. Diese Dinge wirken massiv darauf ein, ob Leben möglich ist. Es gibt Statistiken, die sagen, dass einer von mehreren hundert Milliarden Planeten theoretisch erdähnlichen Zustand haben könnte, wenn auch noch nie einer gefunden wurde. So, selbst das ist immer noch eine sehr positive Statistik oder Annahme, ob es denn wirklich so ist. Also wir leben auf diesem Planeten, wo das möglich ist. Und wir wissen als Christen, dass da tatsächlich ein Terraformer zugang war. Es wird sehr genau beschrieben im Buch Genesis, wie Stück für Stück das Leben auf diesem Planeten einzog und dass Gott das sehr aktiv veranlasst und gesteuert hat. Vor dem ersten Pfingstfest herrschte auf dem Großteil unseres Planeten eine lebensfeindliche, geistliche Atmosphäre. Mit Ausnahme eines einzigen Volkes gab es praktisch keine Chance auf ein Erreichen des höchsten Lebensniveaus, nämlich die Ewigkeit nach dem physischen Tod bei Gott. Das eine Volk, wissen wir, ist Israel, das Volk, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Wir kennen auch die Vorgeschichte, nämlich den Sündenfall. Adam und Eva im Paradies, die verbotene Frucht, die Entscheidung, davon zu nehmen, obwohl sie sehr eindrücklich gewarnt wurden, was die Folgen sein würden, nämlich ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Nun, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Leider haben sie die Frucht genommen, ganz bewusst. Und seitdem führten Menschen letztlich ein Leben ohne Hoffnung, ohne Sinn und ohne Ziel. Die höchsten Ziele waren, das kurze Leben, das man hier hatte, so erträglich wie möglich zu gestalten, mit der Hoffnung, irgendwas zurückzulassen, sei es ein Musikstück, sei es ein Gebäude, sei es Nachkommenschaft. Nicht, dass es solche Menschen nicht heute auch gäbe. Doch hat heute jeder Mensch die Wahl und die Möglichkeit, dieses höchste Ziel zu erlangen, ein Leben mit und ein Leben bei Gott. Für die Juden ist das Pfingstfest eine Feier zum Gedenken an die Gesetzgebung Gottes. Es findet 50 Tage nach dem Passafest statt. Als Gott den Israeliten auf dem Berg Sinai die 10 Gebote gab, geschah dies 50 Tage, nachdem sie ihr erstes Passa gefeiert hatten und aus der Sklaverei in Ägypten herausgekommen sind. Erinnert euch an diese Geschichte, hat jeder im Religionsunterricht mal gehört. Das Lamm wurde geschlachtet, Blut wurde an die Pfosten geklebt und der Engel des Todes ging an diesen Häusern Israels vorbei, um die Erstgeburt zu verschonen. Das feiert Israel bis heute mit dem Pessach und danach eben das Pfingstfest 50 Tage später als Fest der Gesetzgebung. Doch was geschah, nachdem Gott ihnen am ersten Pfingsten das Gesetz gab? Mit das allererste, was geschah, war, 3000 Menschen starben. Gericht war das erste, was kam nach Gesetz. Interessant. Vergleichen wir das mit den anderen Pfingsten aus Apostelgeschichte 2, aus dem Neuen Testament, sehen wir, das erste, was danach geschah, war, 3000 Menschen kamen zum Leben. 3000 Menschen bekehrten sich nach dieser ersten berühmten Predigt des Apostels Petrus. Dieses Pfingsten, das neue Pfingsten, brachte das Leben zurück auf diese Erde. Es brachte göttliche DNS zurück in den Zugriff der Menschen. Und nicht nur für ein Volk, nicht nur für eine Zeit, für alle Völker, alle Generationen. Und das ist die gute Nachricht, auch für dich und mich. Terraforming nenne ich das. Meine kleine Welt ist völlig erneuert worden durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er hat mit mir genau dasselbe gemacht, was er mit diesem Planeten gemacht hat. Er war öd und leer, genau wie mein Leben vorher. Oh, das hat niemand gesehen, das war in mir. Aber jeder Mensch weiß, wenn er ohne Gott lebt, dass da was fehlt. Jeder spürt es. Man zeigt es natürlich nicht, wer zeigt gerne seine Schwächen. Man ist cool, man ist stark, vielleicht ist man noch jung, dann ist es noch leichter. Wenn man älter wird, wird es schwieriger. Weil das Bedürfnis bleibt, das Loch im Herzen wird größer. Und man spürt zutiefst, dass irgendetwas nicht richtig läuft. Nur wenn man nicht hört, wenn man das Evangelium nie gehört hat, kommt man nicht sofort drauf, was fehlt. Nämlich Gott selbst. Zu Pfingsten schenkte Gott den Heiligen Geist, um die Atmosphäre unseres Planeten wieder fähig zu machen, echtes Leben entstehen und bestehen zu lassen. Im Lukas Kapitel 12, Vers 49 steht, ich bin gekommen, Jesus sagte das, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als es brennte schon? Eine der Beschreibungen des Heiligen Geistes ist Feuer. Aus brandtechnischen Gründen werde ich das hier nicht weiter demonstrieren. Es gehen hier irgendwelche Alarmanlagen an. Durch den Empfang des Heiligen Geistes hat Gott sein Feuer in uns angezündet. Und wer von diesem Feuer erfasst ist, fühlt ein heiliges Brennen, eine wohltuende Wärme der Liebe zu Gott in seinem Herzen. Ist das nicht so? Viele von euch kennen das schon. Andere hören vielleicht jetzt gerade interessiert zu. Diese heilige Flamme entfacht ihn zum anhaltenden Gebet. Sie leuchtet aus seinen Augen und macht ihn glühend, sein Glück mit anderen zu teilen. Sie gibt ihm Kraft, Schweres zu ertragen, und kein Opfer scheint zu hoch zu sein, wenn er nur damit seinen König ehren kann. Ah, jetzt merken wir schon, da muss es einen Unterschied geben. Nicht in jedem sehe ich dieses Feuer brennen. Nicht in jedes Herz, nicht in jedes Haltung oder Handlung sehe ich die Umsetzung solcher Dinge. Bei Steppenbränden kann man sich nur dadurch retten, dass ein Gegenfeuer angezündet wird und man sich dann auf die bereits abgebrannten Flächen flüchtet. Vielen Christen ist dieses Gegenfeuer verloren gegangen. Ihre Altäre gleichen verloschenen Vulkanen. Das heilige Feuer lässt sich durch nichts ersetzen. Niemand kann von der Asche leben, die das Feuer von gestern zurückgelassen hat. Was wir gestern mit Gott erlebt haben, gehört der Vergangenheit an. Und wer davon zu leben gedenkt, zehrt von Erinnerungen und betrügt sich letztlich selbst. Leben geschieht heute und jetzt. Das zählt, was ich mit Gott erlebe. Und es gibt eine zweite Begrifflichkeit, die den Heiligen Geist beschreibt. Ich lese Johannes 7, Vers 38 und 39. Wieder Jesus, der sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wer weiß noch, was das hier ist? Genau. Das ist ein Meereslebewesen, wahrscheinlich aus dem Mittelmeer, inzwischen tot. Ist ein Tier, Schwamm. Und dieser Schwamm wurde jahrhundertelang benutzt. Ich habe die Einfuhrzahlen gesehen bei Wikipedia, unglaublich. Ja. Millionen, aber Millionen dieser Schwämme wurden importiert nach Europa, um im Bad dann sich abzuschrubben oder auch teils in der Industrie was zu machen. So ein Schwamm ist, wer möchte mal fühlen? Ist jemand, der fühlen möchte? Bonnie, fühl mal. Wie fühlt sich der an?
So kuschelig.
Na, noch nicht ganz, oder? Fühl mal genau. Ist eher hart, oder?
Hier ist es sehr hart.
Ja, die Oberfläche ist relativ hart. Ist nicht so, dass man sich damit unbedingt so arg fühlt. Man ist, kratzt sich die Schuppen raus, als dass man sich damit... Aber so ein Schwamm hat eine Eigenschaft. Deswegen ist er ja so berühmt. Dieser Schwamm saugt sich voll. Ich habe hier eine Schüssel mit Wasser. Und wenn ich den jetzt mal hier ins Wasser lege, ja, alle sehen, was ich meine. Ich kann ihn reintunken von allen Seiten. Jetzt beginnt er etwas zu tun, was letztlich jeder Mensch tut. Er saugt sich mit etwas voll. Die Worte Jesu beschreiben genau das, was hier jetzt geschieht. Der Schwamm hat sich vollgetrunken und das Wasser floss in Strömen aus ihm heraus. Wir wissen, ein Schwamm wurde dafür geschaffen, Verwendung zu finden, sich vollzusaugen. Je länger ich ihn liegen lasse, desto größer wird er, desto mehr saugt er sich voll. Und dann brauche ich ihn nur hochheben, schaut. Es wird immer was herausfließen, es geht gar nicht anders. Das ist das Wesen des Schwammes. Aber ohne Wasser ist er wertlos. Er ist porös, durchlöchert wie ein Schweizer Käse, wenn du ihn genau anschaust. Aber diese saugende Eigenschaft findet sich bei jedem Menschen auf diesem Planeten. Allein er, du und ich, wird von einer unbändigen Gier nach Lebensfülle geplagt. Lust, Gier, Leidenschaft sind Ausdrucksformen des Hungers der Seele, die jeder Mensch empfindet. Gott und der Mensch gehören zusammen, genauso wie Schwamm und Wasser. Der Schwamm ohne Wasser taucht zu nichts. Das Tierschwamm kann sowieso nur im Wasser existieren. Wir Menschen sind gemacht, um in Gott zu sein. Allein das füllt uns an. Eigentlich ist es die Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Gott hat uns so geschaffen, dass wir seinen Geist empfangen können und ganz von ihm durchdrungen werden. Das ist das Wunder von Pfingsten. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihm lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn ich so einen trockenen Schwamm, oh, das ist schön, schön weich, jetzt ist er weich, feucht, wenn ich ihn ins Wasser tauche, dann wird er weich. Dann wird er angenehm, anschmiegsam, verliert die Härte, die er vorher noch hatte. Ist angenehm. Lässt sich gut fühlen, wer möchte, kann gerne mal nach vorne kommen und die Hand drauflegen. Alle Härte ist gewichen in diesem Schwamm. Und genau das geschieht, wenn Gottes Geist unser Herz erfüllt. Der Mensch bekommt eine sanftere, eine lieblichere Ausstrahlung, weil sein Herz berührt wurde. Nicht immer alles sofort, das stimmt. Das ist prozesshaft. Je nach Verletzungsgrad und Belügungsgrad. Ich rede von den Lügen, die wir oft Jahre und Jahrzehnte lang geglaubt haben und die uns zu dem gemacht haben, der wir heute sind, dauert es ein bisschen länger, bis das Wasser sein Werk ganz getan hat und es ganz durchdrungen hat. Wir frei werden von Dingen, die uns unser Leben lang geplagt haben. Der Umgang mit Menschen verändert sich dann. Statt Härte kommen versöhnliche Worte über seine Lippen. Innerlich wird er geheilt. Und Gedanken an Rache und Vergeltung werden zu Liebe und Vergebung. Jesu Geist ist es, der neue Menschen aus uns machen will. Und das hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Nicht umsonst sagt Jesus, dass wir das Licht der Welt sind. Kann uns Gottes Geist erfüllen, dann geht Licht von uns aus. Ein weiterer Aspekt wird deutlich. Das Wasser ist da. Jesus hat seinen Geist vor 2000 Jahren neu ausgegossen, in einer nie zuvor dagewesenen Art und Weise. Bis dahin war der Heilige Geist nur partiziell von Königen, von Priestern und von Propheten erlebbar. Auch nicht in der Art und Weise, wie wir sie heute haben. Immer nur für ihren Auftrag, für ihren Bereich des Dienstes in der göttlichen Ordnung. Heute muss niemand etwas leisten oder darum bitten, dass Gott seinen Geist ausgießen möge. Jeder darf sich auf den Weg machen, um an den Strom zu gelangen. Ich möchte dich ermutigen, lass dich heute neu von seinem Geist durchdringen. Weil wird die Seele nicht mit Gutem gefüllt, dann trocknet sie aus. Oder sie muss sich nach einem Ersatz umsehen. Ich tinte in dieses Wasser zu, reichen wenige Tropfen aus. Ich sage euch, dieser Schwamm saugt auch sie auf. Er saugt auf, was man ihm gibt. Wenn das Original nicht da ist, nimmt man eben das, was da ist. Und das Problem ist, dass jeder nur das von sich geben kann, was in ihm ist. Dieser Schwamm kann kein reines Wasser mehr von sich geben. Das ist auf Lebzeit vorbei, vermute ich. Ich weiß nicht, ob man es jemals rausbekäme. Geistlich ist es anders, Gott sei Dank. Wir haben vielleicht die meiste Zeit unseres Lebens Gift aufgesaugt und Gift weitergegeben. Die meisten Menschen tun das übrigens. Bitterkeit entsteht. Unvergebenheit wird nach außen gerichtet, man ist gemein, man sägt an den Stühlen der anderen und man hofft, dass keiner an seinem eigenen Stuhl sägt. Man nimmt auf Kosten anderer, man denkt nicht an andere, man denkt an sich, Egoismus, all diese Dinge sind Gift. Das wissen wir. Keiner möchte mit so Menschen so arg viel umgeben sein und doch steckt es in jedem Menschen drin, der nicht Jesus Christus angehört. Es ist Teil der gefallenen Natur des Menschen. Wem das Herz voll ist, dessen Mund geht über, steht im Matthäus-Evangelium. Was in mir ist, kommt raus, immer. Hör dir eine Weine zu und du weißt genau, was in dir vorherrschend ist. Ist nicht immer das, was du möchtest. Stimmt's? Ja, kommt. Seid doch mal ehrlich mit euch. Sag ich genauso Ja zu, wie ihr wahrscheinlich auch. Nicht jedes Wort, was ich sage, sage ich hinterher, oh, das war so gut. Manchmal denke ich, ach, wo kommt das jetzt gerade her? Was sollte das jetzt? Warum habe ich jetzt gerade so unfreundlich reagiert? So, vor allem bei den Menschen, die man am meisten liebt, der Familie, Ehepartner, die Kinder, die kriegen es manchmal ab. Wenn ich mal nicht so 100% geistlich und spiritualistisch perfekt bin. Fragt sie, kommt vor. Du musst jetzt nicht Amen sagen, aber so. Eine dritte Beschreibung für den Heiligen Geist steht in Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Mit dem Heiligen Geist ist es also ähnlich wie mit dem Wind. Wir haben zwar keine äußere Gestalt des Windes vor Augen, und doch können unsere Augen täglich den Wind in seinem Wirken sehen. Jeder, der schon mal durch einen Wind oder einen Sturm gelaufen ist, weiß genau, was ich meine. Dafür müssen nicht die Autos in der Gegend rumfliegen. So wild ist es Gott sei Dank meistens hier nicht. Aber alleine, wenn die Bäume sich biegen und diese Dinge zu sehen sind oder dir irgendein Blatt Papier ins Gesicht weht, weißt du schon, okay, da muss wohl Wind sein. Weil irgendwie irgendjemand verursacht das ja. Und nicht zufällig wird der Geist Gottes in den biblischen Sprachen mit den Begriffen für Wind bezeichnet. Hebräisch, wissen wir, ist das Wort Ruach, was Wind bedeutet, die Beschreibung für den Heiligen Geist. Und im Neuen Testament, im Griechischen, steht Pneuma, was ebenfalls Wind bedeutet. Drei Beschreibungen. Feuer, Wasser, Wind. Elemente, Urkräfte beschreiben hier den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2, Matthias. Vers 1 bis 4. Der Terraforming-Prozess wird eingeleitet. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Petrus beantwortete daraufhin die Frage der Zuschauer. Ich meine, da waren 120 Freaks auf der Gas, wie wir in Hessen sagen würden. 120 Menschen, die in seltsamen Sprachen sprachen, die Leute teils verstanden, weil gerade in Jerusalem eine Riesenparty lief. Und aus der ganzen damaligen bekannten näheren Welt des Orients kamen die Völker bei, die ganzen Juden aus den verschiedenen Ländern, um dort anzubeten, um dort an der Feier dabei zu sein. Und jetzt hörten die auf einmal alle ihre Dialekte, echt teils die richtig kann. Westerwäldisch, weißt du, die Albacher, die sagen noch, wenn man sagen soll, gell, wie wir in Frankfurt sagen würden, sagen die Albacher sagen, wer? Und die Westerwälder sagen, what? So, die hörten all diese Sprachen auf einmal. Und denken, wie kann das alles Galiläer? Wo kommen die Sprachen her? Sprachschulen waren damals noch nicht so populär, vor allem nicht beim einfachen Volk, Fischer und Co. Und die dachten, die sind betrunken. Die benahmen sich wie besoffen, die waren voll high. Wenn du mal richtig vom Heiligen Geist getatscht bist, weißt du, was ich meine? Du bist high. Wenn Gott mich anrührt, fange ich an zu lachen und zu heulen gleichzeitig manchmal. Ich schwanke wie ein Schiff in Seenot. Und das passiert immer, wenn der Geist Gottes auf menschlichen Körper trifft, dann passiert irgendwas. Und das ist okay, das hat unterschiedliche Auswirkungen, kein Problem, keiner wird dabei verletzt oder gefährdet. Im Gegenteil, es passieren sehr interessante Prozesse, auch tief innen drin wird der Mensch verändert. Nun, Petrus beantwortete die Frage, denn wir lesen ein paar Verse weiter hinten, wie er sagt, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Mit anderen Worten, Petrus zeigt mit Joel, der Stelle aus dem Buch Joel, die er hier zitiert, eine prophetische Stelle, zeigt da ein Reifekontinuum auf. ein Fortschreiten oder ein Reifekontinuum von Söhnen und Töchtern, die weissagen, hin zu jungen Männern, die Gesichter sehen, und Ältesten, also Alten, die Träume haben. Es geschah also in dieser Reihenfolge. Der Heilige Geist wurde auf alles Fleisch ausgegossen. Zweitens, der nächste Schritt ist, Gesichter, oder wir würden heute sagen, Visionen zu sehen. Drittens, die Ältesten, also alte Männer und Frauen, sind diejenigen mit mehr Reife, die verstehen, wie Gott durch Träume kommuniziert, ein Bereich, wo wir uns auch gerade hineinbewegen. Und viertens, schließlich wird auf einige als meine Diener hingewiesen, die hier ebenfalls eingesetzt und gebraucht werden. Zum anderen sehen wir den Einstieg in den Terraforming-Prozess, nämlich jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, steht im Vers 21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ob der vorher Katholik war, ich rede jetzt von nichtgläubigen Katholiken, wir wissen, wir haben in allen Kirchen, auch in Freikirchen, gibt es Leute, die sitzen nur da oder sind Mitglied oder zahlen Kirchensteuer, und es gibt welche, die wirklich eine Verbindung haben zu Jesus Christus, eine persönliche Beziehung. Die gibt es in jeder Kirche, die gibt es bei den Katholiken, bei den Protestanten, bei den Freikirchlern. Aber wisst ihr, selbst Muslime oder Buddhisten oder irgendwelche völlige Atheisten, sobald sie den Namen des Herrn anrufen, ernsthaft anrufen, werden sie gerettet werden. Das ist der Einstieg in diesen Terraforming-Prozess des eigenen Lebens, des eigenen Herzens, der so tief greift, dass wenn du es einmal erlebt hast, du erstmal Schwierigkeiten haben wirst, das so zu vermitteln, dass es andere verstehen, was du gerade erlebt hast. Wer hat das so empfunden bei seiner Bekehrung? Mir ging das so. Ich habe 2 Jahre lang versucht, all meinen Freunden und Bekannten zu erklären, warum Christus für mich das Wichtigste in meinem ganzen Leben ist und ewig sein wird. Ich habe das nicht geschafft am Anfang. Ich habe Leute wahrscheinlich völlig verunsichert und vom Kopf gestoßen, weil all meine Worte konnten das nicht beschreiben, was ich erlebt hatte. Aber es war so echt. Es ist so echt, es ist so real. So, das ist manchmal eine Not, mit der wir umgehen lernen müssen. Was geschah zu Pfingsten wirklich? Ich glaube, es wurde eine Tür aufgeschlossen. Leute, dieser Tür verdanken wir so viel. Diese Tür war immer da, bis Adam und Eva sie verschlossen haben. Und dann kommt Jesus Christus, stirbt am Kreuz, trägt die Schuld aller Zeiten und aller Menschen, auch von dir und mir, stirbt für uns, steht 3 Tage später von den Toten auf, ist noch 40 Tage aktiv, zeigt sich, gibt den Jüngern der Zeit ganz wichtige Impulse mit, und dann fährt er zum Himmel. Aber vorher sagt er, bleibt in Jerusalem, wartet, bis ich den Heiligen Geist sende, den großen Tröster. Der wird bei euch sein alle Zeit. Und durch ihn werde ich bei euch sein alle Zeit. Und dann geschah dieses Pfingstfest. Und diese Tür, ich rede nicht von irgendeiner Tür, das ist die Tür. Die Tür zu Gottes Ressourcen. Und ich meine damit nicht Geld. Das, was wir brauchen, ist alles im himmlischen Bereich, einer Ebene, die bis dahin für uns nicht zugänglich war. Der Heilige Geist ist sozusagen die Highspeed-Leitung. Aber es ist mehr als das, er ist eine Person, er ist real, er hat diese Tür geöffnet. Und jedes Mal, wenn wir hineingehen, im Glauben, es geht nur so, im Glauben, um Heilung zu empfangen, zum Beispiel, vielleicht für deine Ehe, vielleicht für deinen Körper oder für deine Seele, haben wir Zugriff auf Dinge, auf die kein Mensch von sich aus Zugriff haben kann. Und viele haben das erlebt, viele Heilungen sind hier repräsent, gerade jetzt. Diese Tür wurde Pfingsten geöffnet. Die war bis dahin in dieser Form nicht offen. Jesus ist die Tür. Er hat sich selbst so beschrieben, er sagt, ich bin die Tür. Wo er auf Erden war, die 3 Jahre, wo er gedient hat, war, wo immer er hinkam, geschahen genau diese Dinge. Es geschah Heilung, es geschah Wohlstand, Tote wurden auferweckt, Dämonen wurden ausgetrieben. All diese Dinge geschahen in seiner Gegenwart. Und jetzt geschehen sie durch seine Jünger, die diese Tür kennen und benutzen. Diese Tür ist auch kein Automatismus. Es wird nicht alles in unser Leben hineingebeamt. Der Glaube ist ein Stück harte Arbeit. Gerechtigkeit ist frei. Gnade ist kostenlos. Richtig? Keine Anstrengung dafür. Aber wenn ich im Glauben lebe, sag mir bitte keiner, es wäre leicht. Ich lebe 30 Jahre fast jetzt im Glauben, es ist nicht leicht. Es kostet was. Es kostet Haltung, es kostet Entscheidung, es kostet Durchhalten. All diese Dinge kostet es. Aber würde ich jetzt nach so vielen Jahren sagen, es ist es nicht wert? Würde ich nicht hier stehen. Ich sage euch Leute, es gibt gar nichts Wertvolleres. Es gibt gar nichts Sinnvolleres, als das Richtige beständig zu tun. Das ist der große Schlüssel meines Lebens. Das Richtige, was das Wort Gottes, was die Bibel sagt, beständig zu tun. Egal, ob ich es fühle, egal, ob ich es nicht fühle, egal, ob ich was sehe, egal, welche Erfahrungen ich hatte, egal, was für Schmerzen ich mal hatte, egal, was Gott sagt, will ich tun. Und zwar so lange, bis das Ergebnis eintritt oder ich bei ihm eintrete. Ich habe nichts zu verlieren. Ich las jetzt letzte Woche ein Zitat von einem der größten Maler der Weltgeschichte, Vincent van Gogh. Er sagte Folgendes, in einem seiner Briefe hielt er das fest. Je mehr ich darüber nachdenke, umso stärker fühle ich, dass es nichts gibt, was wirklich künstlerischer wäre, als die Menschen zu lieben. Ich wiederhole. Je mehr ich darüber nachdenke, umso stärker fühle ich, dass es nichts gibt, was wirklich künstlerischer wäre, als die Menschen zu lieben. Und das von einem der besten Künstler unseres Planeten. Er hat was erkannt. Im 1. Korintherbrief lesen wir Ähnliches. 14, Vers 1. Das soll euer Ziel sein, schreibt Paulus, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Der Hebräerbriefschreiber fügt Folgendes hinzu. Er sagt, jagt dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist eine aktive Handlung der Liebe, dem Frieden nachzujagen. Und jeder, der mal auf der Jagd war, weiß, Jagen ist anstrengend und hochgradig proaktiv. Du setzt dich nicht einfach nur in ein Hochhäuschen und wartest, bis das Wild kommt. Das ist nicht Jagen. Das ist Schießen. Jagen ist was anderes. Wird hier eher selten praktiziert, glaube ich. Du gehst an einen fremden Ort, bist eigentlich der Unterlegene mit deinem kleinen Gewehr. Irgendwo ist ein Tiger oder ein Löwe oder ein Bär oder was auch immer du jagst. Und da geht es um alles. Jagen kostet was. Jagen ist anstrengend. Jagen heißt oft früh aufstehen, spät ins Bett kommen oder auch ein paar Nächte unterwegs sein, bis man das gejagt hat, erjagt hat, was man will. Mit anderen Worten, die Liebe ist die Schlüsselqualifikation für die Gaben des Heiligen Geistes. Oh, viele wollen die Gaben des Geistes. Oh, Herr, gib mir die Gabe der Heilung. Ist so cool, wenn ich die Hände auflege und Leute fallen irgendwann geheilt. Super. Wenn du Menschen nicht liebst, vergiss die Gabe. Sie wäre dir Fluch statt Segen. Weil Stolz würde so schnell wachsen, du würdest hinweggefegt von der guten Gabe. Habe ich schon gesehen, die Dinge passieren manchmal. Es geht darum, Gott und Menschen zu lieben. Gott zu lieben, haben wir heute schon ein Zitat gehört, bedeutet seine Gebote zu halten. Es bedeutet, seinen Willen zu tun und es bedeutet, viel Frucht zu bringen. So definiert Johannes, der Apostel der Liebe, ja selbst, was es heißt, Gott zu lieben. Menschen zu lieben bedeutet, sie mit den Augen Gottes zu sehen. Mit Augen der Gnade, der Barmherzigkeit. Es gibt zwei üble Eigenschaften von Menschen, die ich auch lange in meinem Leben hatte, zumindest die eine davon. Wenn du den anderen vergleichst mit deinen Stärken. Wer sieht da gut aus, wenn du deine Stärken nimmst und anderen daneben hältst? Der hat andere Stärken, aber da, wo du stark bist, ist er vielleicht gerade nicht so stark. Das ist die eine üble Sache, die disqualifiziert, weil du liebst nicht, wenn du das tust. Ist nicht wirklich Liebe. Ist Egoismus, Eitelkeit, Stolz. Die andere ist noch schlimmer. Du vergleichst Menschen, oder anders gesagt, du erwartest von Menschen, Dinge zu tun, die du nicht mal selbst tust. Christen erleben das manchmal. Ihr kennt das. Ja, du bist doch Christ, du darfst doch sowas jetzt nicht sagen. Die Nicht-Christen wissen genau, was wir sagen dürfen und nicht. Ja?
Oder? Du bist doch hier Christ, du kannst doch jetzt nicht sowas sagen. Oh, okay, ist hilfreich manchmal so jemanden an der Seite zu haben, dass man sich verändern kann und sich nicht verrenten lässt. Aber wenn wir Christen so miteinander umgehen und sagen, Moment mal, also, du bist Zellleiter, du musst es aber so und so machen und du machst es selbst nicht so und so, das ist disqualifizierend, oder? Also ich würde nichts drauf geben, wenn mir jemand einen Rat gibt und ich merke, der lebt selbst konträr dazu. Was soll das? Wo hat der eine Qualifikation, mir einen Rat zu geben, wenn er selbst das Gegenteil lebt? Sag mal deinen Kindern, trink nicht so viel Cola. Und du trinkst es jeden Tag. Kommt nicht gut. Kommt das Alter, wo die Kinder dir sagen werden, Papa, vergiss es. Brauchst mir gar nichts mehr über Cola zu erzählen. Ich sehe dein Leben, das mache ich nachts, macht mir mehr Spaß. Ich möchte euch gerne was vorlesen, was ich gerade vor kurzem von Friedhelm Holthus gelesen habe. Ihr kennt den, der Pastor, oder einige kennen den von Wuppertaler Gemeinde, wo wir vor kurzem auf einer Konferenz waren. Er schreibt über sein Pfingsterlebnis. Nun war ich schon ungefähr 9 Monate Christ, hatte Jesus in mein Leben eingeladen, ging zur Gemeinde. Aber verändert hatte sich nicht viel. Bedingt durch einen katastrophalen Hintergrund waren viele große Baustellen in meinem Leben. Süchte wie Pornografie und Nikotin dominierten mich. Mit meiner Freundin lebte ich nicht in Gottes Ordnung. Gläubig war sie schon gar nicht. Und von meinem neu gefundenen Glauben wussten meine Freunde auch nicht viel. Versuche, den Zustand zu verbessern, gab es unzählige. Verstanden hatte ich, dass ich nicht in Gottes Optimum lebte. Aber das Gelingen klappte nicht. Dann kam der 26. Juli 1987, 4 Monate, bevor ich meine Frau kennenlernte. Das war jetzt eingefügt. Meine Freundin war im Urlaub. Am Abend sollte ich sie wieder treffen. Das ist wieder Friedhelm. Nach dem Gottesdienst war ich zu Besuch bei meiner Tante Erna. Da war ich sonst nie. Alle Gäste gingen. Ich blieb. Auf einmal fragte sie mich, willst du den Heiligen Geist empfangen? Nein sagen kam nicht gut. Theoretisch ja, aber wie? Sie war eine Oldschool-Beterin. Knie dich nieder, sagte sie. Dann betete sie den Himmel herunter, so lange, bis ich regelrecht zitterte. Das erste Mal erlebte ich die Kraft Gottes, dann betete ich in neuen Sprachen. Hatte sich etwas verändert? Ja! Am selben Abend machte ich meiner Freundin klar, dass wir jetzt eine andere Art von Beziehung leben werden, innerhalb von Gottesordnungen. Gleichzeitig war ich frei von Zigaretten. Und bald sollten auch meine Freunde von meinem neu gewonnenen Glauben hören. Jetzt, 2017, 30 Jahre später, denke ich gern daran zurück. Das Gebet in Sprachen ist geblieben und wird von mir täglich genutzt. Und ich überlege, hätte ich den Heiligen Geist wohl empfangen, wenn die Tante mich nicht so eindringlich gefragt hätte? Wohl eher nicht. Also auf, lasst uns alle solche oder ähnliche Fragen stellen wie Paulus in Apostelgeschichte 19, Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Das dürfen Leute wie Paulus, Tante Erna und du und ich fragen. Und dann beten und erleben, wie Gott sich dazu stellt. Im Johannesevangelium steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Ihr merkt, der Heilige Geist terraformt uns selbst, macht uns frisch und lebendig. Er gibt uns lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Und macht uns gleichzeitig feurig für Gottes Sache. Die Türe zu Gottes Gegenwart und den himmlischen Ressourcen ist geöffnet worden. Wir können von dort im Glauben Dinge auf die Erde ziehen, in unser Leben ziehen, die wir so dringend brauchen, wie Heilung, Versorgung, Befreiung, Berufung. Liebe ist die Kernqualifikation, die uns berechtigt und bevollmächtigt, an Gottes Stelle zu handeln. Der Kern von Pfingsten jedoch liegt in Apostelgeschichte 2, Vers 21. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist der Kern. Alles muss sich dem unterordnen. So schön wie die Geistesgaben und all das ist, was wir haben können durch den Heiligen Geist. Der Kern ist die neue Geburt im Geist. Als Jesus einer ungläubigen Frau in einem Brunnen begegnete, sagte er prophetisch voraus, was das Wasser des Heiligen Geistes in einem Menschen bewirkt. Er sagte Folgendes: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Dieses Wasser meint den Heiligen Geist. Wenn dieser in uns einzieht, bleibt er und will, wenn wir in der Liebe Gottes bleiben, beständig Salbung und Segen in uns produzieren, sodass wir selbst eine Quelle für andere Menschen werden. Weil was macht die Quelle? Sie gibt Leben, sie gibt Wasser. In ihr kann ich schöpfen, zu ihr kann ich gehen. Manche Christen haben das nicht verstanden, aber wir alle sind kleine Quellen für unsere Umgebung. Ja, natürlich ist Christus die Quelle, der Heilige Geist das Wasser. Aber schau mal, wo wird das Wasser herausgenommen? Man kann es aus Zisternen nehmen, das sind tote Gefäße, in die Wasser eine Weile gelagert wird. Oder wir können es aus einer Quelle ziehen, das die Zugang hat zu einem unterirdischen Reservoir, das nahezu endlos ist. Und das ist das Bild, was Gott für uns hat. Er ist das unendliche Reservoir, natürlich. Aus ihm kommt das ganze Leben, aus ihm kommt die Erfrischung, aus ihm kommen die Gaben, all das kommt daraus. Aber wir sind sozusagen lauter Schächte, die hinunterreichen zu diesem Wasser, hoffentlich. Aber was wären wir für eine Quelle, wenn wir nur den halben Weg tief wären und so den Zugang zum Grundwasser gar nicht hätten? Leute würden zu uns kommen und würden die Eimer runterlassen und würden sie hochziehen und es wäre nur Dreck drin. Ja, und dann ist man enttäuscht. Ich habe das ein paar Mal gehört, wie Leute mir das sagen, also Christen, die Christen sind doch alles Heuchler. Dann habe ich gefragt und habe manchmal Geschichten zu hören bekommen, da gingen mir die Haare ohne Gel nach oben. Ja klar, wenn das meine erste Geschichte gewesen wäre von einem Christen, ich hätte mich auch nie bekehrt. Weil das kann ich auch ohne Gott. Also lügen und betrügen und so tun, als ob. Also sorry, Heuchler gibt es genug. Wir brauchen echte. Wir brauchen Leute, wo man den einmal runterlässt und ziehen hoch. Wow, das ist lebendiges Wasser, nichts Abgestandenes. Das ist frisch, das ist mineralhaltig, da ist was drin. Oh, das muss ein Christus und Christuszentrum sein. So möchte ich, dass die Leute reden, weißt du? Nicht nur aus unserer Gemeinde, aus allen Gemeinden sollen die Christen so sein, dass die Leute zu Jesus hingeführt werden. Er ist doch alles, was wir brauchen. So, ich möchte dir eine Frage stellen und gucken, ob ich den Schaum nochmal hier rausbekomme. Er ist ein bisschen blauer als vorher. Guck mal, hat da schon einige üble Sachen angesaugt. Ja, ja, der Schwamm. Da ist eine Menge drin, ne? Boah, immer noch was drin. Naja, die Hälfte und die Schüssel hat er schon gefuttert. So, naja, ist ja jetzt ein bisschen gezeichnet, weißt du, aber so sehen wir doch manchmal aus, oder wir Christen? Manchmal bleibt das sogar. Wir kommen zum Glauben und doch sieht man uns an, wir haben gewisse Zeiten erlebt, die abgefärbt haben. Aber innen drin sieht es anders aus. Stimmt's? Ja, wenn mir jemand drei Zähne aushaut und ich bekehre mich, dann sind die drei Zähne immer noch draußen. Ja? Optisch gesehen sehe ich aus wie jemand, der drei Zähne zu wenig hat. Aber innen drin bin ich jemand, dem nichts fehlt. Wisst ihr? Das ist ein großer Unterschied. Und ich möchte jetzt, dass ihr, wenn ihr könnt, aufsteht. Steht mal mit mir. Und ich möchte einladen zu zweierlei. Zuerst mal zu dem ganz, ganz wichtigen Ereignis. Ich möchte die von euch, die sagen, ich bin so ein Schwamm, aber ich bin trocken. Ich bin noch nie wirklich feucht gewesen durch Gott, weil ich ihn gar nicht kenne. Ich kenne nur vielleicht ein bisschen Religion und ein bisschen Kirche, aber die Beziehung zu Christus, nee, ich bin ein trockener Schwamm. Und wenn du das bist und du das aber nicht bleiben willst, du darfst das bleiben, du darfst auch hier rausgehen und genauso bleiben, wie du gekommen bist. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne eine Erfahrung machen mit diesem Gott, ich möchte Jesus Christus mein Leben anvertrauen und möchte, dass er mich führt von jetzt an. Ich möchte ins gute Wasser hinein. Dann Geben Sie doch mal eine Hand, dass ich Sie sehe. Danke, 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 danke. Oh, es sind viele. Ich möchte Sie einladen, nach vorne zu kommen. Ich würde gerne für Sie persönlich beten. Würden Sie einfach die Gänge rechts raus, links raus und hier vorne zum Kreuzen sich mit mir treffen? Das wäre großartig. Und schämen Sie sich nicht, weil irgendjemand zuschaut. Wissen Sie, das ist so egal, wie wenn in China unser Kreis platzt. Lassen Sie sich nicht beeindrucken durch Menschen. Also Sie kommen jetzt zu jemandem, der hat sich auch nicht beeindrucken lassen von Menschen. Der ist am Kreuz gestorben, der war völlig nackt, nicht mit Lendenschurz wie auf den Bildern. Er hat all seine Würde hingegeben, damit wir diesen Schritt überhaupt gehen können. Und ganz ehrlich, es gibt keinen wichtigeren Schritt. Ich habe nie einen gefunden, der wichtiger war als der, den ich mit 20 damals gemacht habe. Christus mein Leben zu geben, hat mein Leben gerockt, wie man heute so schön sagt. Es hat es verändert für alle Zeit. Und ich bin auch so ein bisschen oldschool. Wenn Sie gesundheitlich dazu in der Lage sind, lassen Sie uns doch zusammen vor dem Kreuz knien. Wenn nicht, können Sie auch gerne stehen bleiben. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen, simpel und einfach, womit Sie Gott um Vergebung Ihrer Schuld bitten, sich die Vergebung abholen und ihn zum Herrn ihres Lebens erklären. Und wenn Sie das möchten, sprechen Sie mir folgende Worte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. Bitte mach mich ganz rein. Mach mich ganz neu. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr, Jesus. Danke. Amen. Amen. So erhebt euch als Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, die ihr seid. Das ist die größte Wahrheit des Universums. Wir können viel wissen, aber wenn wir das begriffen haben, verändert das alles. Und Silvana, Alex, komm doch mal her. Komm mal her. Das sind zwei ganz, ganz wertvolle Menschen. Und die möchten euch gerne kurz mitnehmen und möchten euch noch eine Kleinigkeit schenken, möchten persönlich für jeden von euch beten. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne hier auch stellen. Okay? Das ist euer Applaus. Nehmt sie mit nach neben. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Denn wir haben ja noch ein anderes zu tun heute. Ich las heute Morgen mit meinem großen Sohn zusammen, lesen wir zurzeit dieselbe Bibellese. Wir lasen im 1. Könige, ja, setzt noch einen Augenblick, setzt euch. Ich las im 1. Könige über Salomo, wie er den Tempel baute, den ersten Tempel nach der Stiftshütte. Und dann hielt er die Ansprache. Ich meine, das war so ein Moment, das war so ein Cloud-Moment. Also Cloud ist ja nicht von Apple erfunden, Cloud ist von der Bibel. Okay? Die Wolke der Herrlichkeit, die Cloud, in Englisch steht da immer Cloud, Wolke der Herrlichkeit, kam so massiv auf diesen riesen Tempelbau, den sie da errichtet haben, dass die Priester nicht mehr reinkonnten. Wow! Stell dir vor, du kommst nicht mehr in den Gottesdienstraum, weil der Herr ist schon da. Er braucht dich gerade gar nicht, es geht so. Und dann stand Salomo auf, opferte 150, 200.000 Tiere. Es war eine Riesenparty, also müsst ihr euch vorstellen. Viel Essen. Und dann hielt er die Predigt, die eine der besten ist, die ich je gelesen oder gehört habe. Vielleicht die beste. Und dann wurde ich ganz traurig. Weil was er gesagt hat, war alles genau richtig. Er hat gesagt, folgt dem Herrn. Und er hat schon im Vorfeld weggenommen, was passiert, wenn ich dem Herrn untreu bin. Wenn das Volk abfällt. Er hat das alles vorweggenommen. Dann hat er gesagt, bitte Gott, dann hilf uns, wenn wir von Feinden eingenommen waren, dann hilf uns irgendwann wieder zurückzukommen. Das hat er alles prophetisch mit reingenommen. Und wisst ihr, er hat so stark gestartet. Er hat einen guten Vater. Und dann hat er so einen Sack gehauen. Dieser Mann, der als der weiseste Mensch auf Erden galt, hat dann angefangen, dumme Sachen zu machen. Er hat Prinzessinnen geheiratet aus anderen Ländern, die ihre Religion mitbrachten. Er hat ihnen dann einen Tempel gebaut. Und Stück für Stück hat er sich von dem entfernt, was er selbst so toll gepredigt und so klar gemacht hat. Und mir wurde klar, ich habe das eben noch gesagt, ich sag, Gott, hilf mir, dass ich meinen Lauf vollende, so wie ich ihn angefangen habe und noch stärker. Viele fangen stark an und laufen schnell durch, das habe ich oft gesehen. Aber ich habe auch viele gesehen, die dann wieder ganz tief gefallen sind, nachdem sie dummes Zeug gemacht haben. Ja, wir sind Menschen, wir machen manchmal dumme Sachen. Aber lasst uns das im Auge halten. Die Taufe im Heiligen Geist ist ein einmaliges Erlebnis, was wir uns einmal abholen sollen, aber dann immer wieder von ihm auffrischen lassen. Das ist biblisch, könnte ich euch jetzt genau belegen. Ich spare mir das aus Zeitgründen. Es ist okay, wiederzukommen und sagen, Gott, taufe mich neu. Gib mir neu deinen Heiligen Geist. Füll das auf, was ich verloren habe auf dem Weg. Ich kann es mir nicht leisten, ohne ihn zu leben. Ich kann es mir nicht leisten, dass der Level des Heiligen Geistes in mir zurückgeht. Erstens, weil Menschen auf mich schauen. Und wenn ich falle, fallen viele. Aber auch, weil ich liebe ihn. Und ich will meinen Lauf vollenden. Ich will meinen letzten Tag in Power und in Verliebtheit und Liebe zu Gott verbringen, um dann bei ihm zu sein. Das ist mein Lebensziel. Da hängt doch alles dran. Und ich weiß, dass die meisten das hier genauso sehen. Ihr wollt das auch. Und wage ich mich mal. Wer von euch möchte gerne die Taufe im Heiligen Geist für sich empfangen hier heute und hat sie noch nie empfangen? Darf ich die Hände mal sehen? Wer möchte heute im Heiligen Geist getauft werden, aber du hast diese Taufe noch nie gehabt? Du hast noch nie in neuen Zungen geredet, von dir rede ich. Wenn du noch nie in neuen Zungen gesprochen hast, ist da jemand da? Darf ich dich oder euch nach vorne bitten, die ihr die Taufe des Heiligen Geist noch nie empfangen habt, aber das jetzt heute möchtet? Okay, das ist echt eine pfingstliche Gemeinde. Die pfingstchristlichen Christen, pfingstkirchlichen Christen, sind zurzeit zwischen 650 und 700 Millionen auf der Erde. Das ist viel. Das ist die schnellst wachsendste geistliche, christliche Bewegung unserer Zeit. Und ich freue mich, dass wir viele, weil auf unseren Begegnungswochenenden wird das auch immer angeboten. Und es wird großzügig empfangen. Ihr zwei, ihr habt es noch nie. Ihr drei? Oh, ist gut. Ist noch jemand da? Schämt euch nicht. Jeder geht das erste Mal irgendwann nach vorne und holt sich die Taufe im Heiligen Geist. Das ist völlig in Ordnung. Ich werde nie vergessen, wie das bei mir war. Ich weiß. Müssen wir vielleicht nachher noch dafür beten. So, jetzt bitte ich das Ehepaar Kröger mal zu mir zu kommen. Und den Thomas Bob. Den Thomas Bob bitte ich auch, zu mir zu kommen. Brauche jetzt nicht ein Schlagzeug. Und die Iris. Und die Angelika. Die Maria. Maria, komm du noch zu deinem Sohn. Betet ihr zwei zusammen? Eva ist unten wahrscheinlich, oder? Und betet ihr zwei zusammen? So. Jetzt kommt ihr mal zu mir. Ja, ist so super. Wir waren jetzt richtig cool für euch beten. Ich möchte, dass immer zu einem Paar geht. Zwei, drei Paare. Wir haben 2, 4, 5, 6 Personen. Dann machen wir das einfach. Jeder zu einem. Jeder zu einem. Sucht dir jemand aus. Jeder geht zu einem. Dann haben wir genau 6 und 6. Dann ist das hier richtig. Ist gut. Prima. Okay, hat jeder jemanden oder fehlt noch jemand? Habe ich mich verzählt? Hier, Maria ist noch da. Maria ist noch frei, genau. So. Halleluja. Und ihr, die ihr den schon habt, bitte steht doch mit mir und lasst uns in neuen Zungen beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.